Mehr Fortschritt wagen, das hatte sich die Ampelkoalition nach der Bundestagswahl vor gut einem Jahr vorgenommen. Jetzt müssen SPD, Grüne und FDP vor allem mehr Krise meistern und dafür alte Grundsätze über Bord werfen. Friedens-, Energie- und Finanzpolitik werden neu vermessen. Am Sonntag wird in Niedersachsen gewählt. Kleiner Prüfstein auch für Scholz, Habeck und Lindner. Und für den Kurs des Oppositionsführers Merz. Regieren in der Krise. Wie stark ist die Ampel? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Bei uns ist Professor Thorsten Faas, er ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.
Hallo.
Und ich begrüße Dorothea Siems, Chefkorrespondentin für Wirtschaftspolitik der Tageszeitung Die Welt. Herzlich willkommen an Hänig, sie ist Redaktionsleiterin bei der Zeit im Osten und Leiterin des Leipziger Korrespondentenbüros der Zeit. Und herzlich willkommen Marc-Felix Serrao von der Neuen Züricher Zeitung, Leiter des Berliner Büros und auch Chefredakteur der NZZ in Deutschland. Und Herr Serrao, mit Ihnen möchte ich gerne beginnen. Man sieht ja, es ist große Krise auf allen Ebenen. Was macht die Ampel richtig gut gerade?
Was macht sie richtig gut? Sie macht richtig gute, gigantische Ankündigungen mit großen Begriffen von Zeitenwenden bis zu Doppelwumsen. Sie macht richtig gut Schuldenaufnahme. Ich glaube, so gigantische Kreditprogramme gab es noch nicht. In der Summe sind das, glaube ich, neben dem regulären Haushalt mittlerweile 500 Milliarden. Der Abwehrschirm, das sogenannte Sondervermögen Bundeswehr, was ja Sonderschulden sind und die Nachtragshaushalte. Also das macht sie richtig gut. Ob das alles richtig gut funktioniert, werden wir sehen. Ich glaube, im Winter kommt die große Probe.
Herr Faas, wie sehen Sie es? Sehen Sie es? Würden Sie Herrn Serrao widersprechen wollen? Also gibt es Dinge, die wirklich gut laufen?
Naja, die Frage ist, ob wir in Zeiten leben, wo wirklich Dinge richtig gut laufen können. Ich finde, das darf man ja nicht ganz vergessen, in welchen Zeiten wir leben. Die Zeitenwende ist ja eben nicht nur ein Symbolbegriff an der Stelle, sondern hat ja doch sehr traurige, aber reale Gründe, warum wir davon sprechen. Und man kann sich schon fragen, ich meine, es ist eine neue Regierung, die ist ein Jahr im Amt, das sind neue Akteure. Sie raufen sich immer wieder zusammen, sie bringen Dinge auf den Weg in einem wirklich schwierigen Bündnis. Insofern machen sie es richtig gut. Weiß man nicht, ob es irgendjemand richtig gut machen könnte, aber ich glaube, Endzeitstimmung wäre jetzt auch nicht angesagt.
Frau Hänig, es gibt das Versprechen des Bundeskanzlers, you'll never walk alone, also du gehst nicht alleine, wir sind bei dir sozusagen als Regierung. Kommt das Versprechen an, besonders im Osten?
Naja, im Osten hat die ältere Bevölkerung jedenfalls noch kein Englisch gelernt. Ich weiß gar nicht, ob es da verstanden wird. Aber Spaß beiseite. Ja, das klingt gut. Natürlich wird man sich von der Regierung wünschen, dass sie an der eigenen Seite steht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, die er ausgesprochen hat. Und die Ängste sind hier, glaube ich, also in Ostdeutschland, am größten, einfach weil der Wohlstand am geringsten ist. Und dann ist ja logisch, dass man relativ schnell Angst vor dem sozialen Abstieg hat, wenn man sozial ohnehin nicht besonders weit oben steht.
Das heißt, dafür steht die Ampelkoalition im Moment nicht, diesen sozialen Abstieg zu verhindern?
Es ist in jedem Fall noch nicht so richtig viel Vertrauen da, dass diese großen Ankündigungen, die ja schon erwähnt worden sind, die wirklich Linderung bringen.
Frau Siems, wie sehen Sie es, wenn man dann sagt, die Menschen im Osten vertrauen dem nicht, dass all die großen, die gigantischen Schulden, die Herr Serrao erwähnt hat, dass die wirklich ankommen? Wie sieht es aus bei den Unternehmen in diesem Lande? Also wie groß sind die Sorgen und wie viel Vertrauen hat man da in die Ampelkoalition?
Also in der Wirtschaft hat man direkt nach dem Antritt dieser Bundesregierung durchaus Hoffnung gehabt, weil es klang manches recht vielversprechend, trotz der Tatsache, dass man das klar war, dass es eben bei Energiewende schneller gehen soll, was für manche eben schwierig wird, aber eben eigentlich doch in Richtung Zukunft. Jetzt spürt man da vielfach nackte Panik, weil wir sind jetzt mehr als 7 Monate nach dem Beginn dieses russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und wir haben 2 Entlastungspakete schon gehabt. Dann haben wir ein Wirtschaftshilfsprogramm, was eigentlich sehr stark auf große Industrieunternehmen zugeschnitten ist, wo eben gesagt wird, also wenn die Energiekosten extrem hoch sind, dann können sie Zuschüsse beantragen. Das ist aber sehr bürokratisch, sehr schwierig. Der Mittelstand ist eigentlich völlig alleingelassen. Muss ich dann anhören von einem Wirtschaftsminister, dass es eben sein kann, dass man im Winter nicht produziert, aber nicht insolvent geht. Inzwischen gehen etliche insolvent. Viele sehen eben auch gar nicht, dass die Programme auf sie zugeschnitten sind. Die hoffen jetzt dringend, dass bei dem dritten Paket endlich was für sie auch drin ist, dass das ihnen hilft. Soll ja passieren, aber wir wissen nicht wie. Also es ist vom Gaspreis
Deckel die Rede. Und das kommt alles zu spät?
Und das ist für viele schon, wir sehen, dass Produktionen runtergeschraubt werden, gerade da, wo es energieintensiv ist. Also beispielsweise Chemieindustrie hat 10% weniger. Das ist gerade der Mittelstand, der da einfach nicht mehr kann und dann eben aufhört zu produzieren tatsächlich. Und wenn er das länger macht, dann ist er einfach tot. Und deswegen, also in der Industrie ist es tatsächlich lange nach 12. Und das ist auch, glaube ich, eben mit unter Umständen in vielen Bereichen nicht mehr aufzufangen.
Jetzt kann man ja sagen, so wie Thorsten Faas argumentiert hat, es sind nun mal wahnsinnig schwierige Zeiten. Und das,
aber ich weiß nicht, wer sich vielleicht noch erinnert, wie das in der Finanzkrise war. Da ist ja in einem Jahr die Wirtschaft mal auf 5% geschrumpft. Sowas hatte es in der Nachkriegsdeutschland nie gegeben. Mhm. Und da hatten wir beispielsweise einen Bankenrettungsfonds aufgelegt. Innerhalb von einer Woche war der durch sämtliche parlamentarischen Stufen. Das sind natürlich, es gab ein Bekenntnis der Bundesregierung damals, das war Angela Merkel mit Peer Steinbrück, die sich hingestellt haben, eine Zusicherung gegeben haben, dass alle Bankguthaben sicher sind. Damals gab es Panik, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Und das war einfach das Auftreten an dieser Situation, kein Streit, sondern zu sagen, die haben sich vorher viel gestritten.
Also mehr Vertrauen in die Regierung.
Eine konsistente Kommunikation. Und dann schafft sowas Vertrauen. Ich finde, wir sehen zurzeit sehr viel handwerkliche Fehler, sehr viel Streit und dann eben Dinge wie bei der wieder bei der Gaspreisumlage, die dann einfach wieder gekippt wird, ganz im letzten Augenblick.
Bleiben wir bei dem Punkt, wenn also Kommunikation auch, Herr Serra, wenn man sowas wie Doppelwumms, ist das einfach schlechte Kommunikation ist oder ist das ein cooler Begriff, mit dem man dann was anfangen kann? Wie beurteilen Sie das?
Weiß nicht. Cool würde ich ihn jetzt nicht, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man mal irgendwie meint, so einen Begriff prägen zu müssen. Mich erinnert das an diese alte Batman-Serie aus den 60ern, ich weiß nicht, wer sich erinnert, mit Adam West. Wenn er da einen Schurken verhauen hat, dann gab es immer so riesige Wortblasen. Puff, Bang, Doppelwumms, daran erinnert mich das so ein bisschen. Nein, aber im Ernst, die Kommunikation ist natürlich schwierig, wenn man alles Mögliche verspricht und dann tatsächlich handwerklich irgendwie ganz hektisch Dinge wieder abwickeln muss, wie die Gasumlage, 2 Tage bevor das Ganze starten sollte. Das ist tatsächlich verheerend, weil gerade, also nicht nur Privathaushalte, aber gerade Unternehmen müssen ja planen und die können im Moment nicht planen. Jetzt wollen wir mal schauen, was bei der Gaspreisbremse voraussichtlich ja nächste Woche vorgestellt wird. Die Vorsitzende der Kommission, Veronika Grimm, ist ja eine wirklich renommierte Ökonomin, die auch in der Wirtschaft angesehen ist. Mal schauen, ob sie sich dagegen die anderen in der Kommission durchsetzen kann mit einem vernünftigen Vorschlag, damit tatsächlich am Ende bei diesem Projekt auch die Preissignale ankommen nach wie vor. Weil wir haben ja das Problem.
Also es ist weniger die Kommunikation als die handwerklichen Fehler, die gemacht werden?
Die Kommunikation ist, als wir hier im Mai zusammensaßen, habe ich gesagt, dass der Wirtschaftsminister Habeck ganz hervorragend kommuniziert, ganz anders als der Kanzler. Daran würde ich nach wie vor festhalten. Das Problem ist nur, Kommunikation ist nicht alles. Er ist ja nicht der Sprecher des Wirtschaftsministers, er ist der Wirtschaftsminister. Das heißt, das politische Handwerk muss dann schon auch stimmen.
Ich finde auch, das Problem am Doppelwumms ist ja überhaupt nicht dieser Name. Es ist ja schön, wenn sich Bundeskanzler, die wir ja in der letzten Zeit immer erlebt haben, als politische Figuren, die möglichst unverständlich bleiben wollen oder möglichst so langweilig sprechen, dass niemand mehr zuhören will, ist ja schön, wenn Bundeskanzler eingängige Worte finden, finde ich. Das Problem am Doppelwumms ist ja, dass wir schon 3 Wochen zuvor ein sogenanntes drittes Entlastungspaket gesehen haben, das 65 Milliarden schwer war. 3 Wochen später ein neues Entlastungspaket, das jetzt 200 Milliarden schwer sein soll. Und es wirkt so ein bisschen panisch. Ja? Es wirkt nicht überlegt, was wir da machen, sondern wir schenken 300 € raus für jeden Rentner und jeden Studenten und vorher schon an jeden anderen Angestellten. Das kann man machen, aber zumindest mir fehlt das Vertrauen, dass die Lösung, die da vorgeschlagen wird, auf Augenhöhe ist mit dem Problem, das wir haben.
Und man kann es nicht machen. Das ist doch das Problem. Also wir hauen Geld raus. Also wie Sie sagen, man gibt da und man gibt da. Zufällig wurde das auch im September, also vor der Niedersachsenwahl, dass man eben auch alle Rentner was gibt und die Studenten. Vorher sagten Sie auch schon, eben eine noch größere Gruppe aller Arbeitnehmer. Das Geld wird einfach so vergeben an Leute, die es teilweise dringend brauchen, die bräuchten aber mehr. Und an welche, die es nicht unbedingt bräuchten. Und das ist, also wir haben eine Inflation, die inzwischen zweistellig ist. Das ist das. Und wenn dann der Staat das Geld raushaut, eben nicht zielgenau, sondern eben wir haben schon, das war ja vorhin gesagt, welche großen Summen da im Raum sind, dann füttert er die Inflation weiter. Unser Geld wird immer weniger wert und diese Reaktionen werden dann entsprechend, werden die immer größer, die Pakete. Das ist nicht zielführend. Das ist immer getrieben, um auch diesen Stimmungen was entgegenzusetzen, dieser zunehmenden Verunsicherung der Bevölkerung. Aber es ist überhaupt nicht zielführend. Und zum Beispiel Tankrabatt oder so oder dieses 9-Euro-Ticket, das ist verpufft. Keiner ist da heute entlastet. Das 9-Euro-Ticket
war ja sehr beliebt.
Aber es ist doch heute, Sie haben doch heute nichts davon. Und es haben reiche Leute mitnehmen können, den Tankrabatt oder Arme. Also es ist überhaupt nicht zielgenau gewesen.
Und dann sagt die Ampelkoalition, dass sie eine Menge erreicht hat. Zum Beispiel das, was sie versprochen hat, den Mindestlohn, der jetzt zum 1. Oktober auf 12 Euro steigt pro Stunde. Dann die Abschaffung kalte Progression, Erhöhung des Kindergeldes, Abschaffung EEG-Umlage, Bürgergeld statt Hartz IV. Herr Faas, wenn man das sieht, dann ist es ja eigentlich auch eine ganze Menge, was man dann erreicht hat in einem Jahr.
Ja, sicherlich. Und ich würde noch mal betonen, es ist immer so ein bisschen die Frage, womit vergleicht man das eigentlich, was gerade passiert? Das ist ein ungewöhnliches Bündnis, das darf man nicht vergessen. Das sind nicht drei Partner, die seit Jahren zusammengearbeitet haben. Die sind jetzt ein Jahr im Amt. Zwei dieser Parteien sind auch völlig neu in Regierung, waren viele Jahre nicht in Regierung. Wenn man es vergleichen würde mit früheren Regierungen, dann wäre das eigentlich so schwarz-gelb 2010. Und wenn man sich, weil damals war die FDP auch neu, wenn man sich deren Werte mal anguckt, ein Jahr nach der Wahl, dann steht die Ampel glänzend da heute, weil die FDP war damals schon am Abgrund, die CDU stand auch sehr, sehr schlecht da. Und man muss doch auch sehen, einfach wenn man mal die Argumente anhört, die jetzt hier schon gefallen sind. Sie haben gesagt, es wird viel Geld ausgegeben, vielleicht auch eher symbolisch. Sie haben gesagt, es kommt zu spät. Sie haben gesagt, Menschen haben Panik, aber irgendwie weiß man noch nicht so recht, wo es ankommt. Das zeigt ja einfach die Dimension der Herausforderung, auch der Widersprüchlichkeiten, die da bestehen. Und wenn man dann sagt, Doppelwumms, ist das eigentlich cool? Ich meine, wer schreibt denn die ganze Zeit von Doppelwumms? Ich meine, es funktioniert ja einfach auch an der Stelle. Das müsste man dann vielleicht auch mal anerkennen.
Wenn man jetzt, wir haben neue Zahlen vom Deutschlandtrend. Danach liegt die SPD bei 17%, die CDU bei 28, also deutlich stärker. Die Grünen bei 19, die FDP bei 7, AfD 15 und die Linken bei 5. Also das heißt, die SPD sieht nicht gut aus, die Kanzlerpartei. Und ein wichtiger anderer Wert ist, wenn man nach der Zufriedenheit mit der Ampelkoalition fragt, dann sind 68% weniger oder gar nicht zufrieden. Also Frau Hennig, die SPD wird abgestraft und die AfD gewinnt dafür?
Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, oder zunächst einmal, die AfD ist ja in gar keiner so guten Situation. Also es ist nicht so, dass sie mit besonders gutem Verhalten in der Opposition auffallen würde, dass sie besonders markant wäre in ihrer politischen Arbeit gerade. Sie hat im Januar erst den Vorsitzenden Jörg Meuthen verloren, der ausgetreten ist. Viele Verfassungsschutzämter beobachten sie jetzt. Also die Partei ist in einer strukturell schwierigen Phase und trotzdem gewinnt sie dazu. Das hat jedenfalls meinem Eindruck nach politische Gründe, nämlich dass sie ein Alleinstellungsmerkmal hat inhaltlich. Sie ist die einzige Partei, die sich hinstellt und sagt, dieser Krieg ist schlimm, aber wir als Deutsche müssen uns da raushalten. Wir können uns das nicht leisten, mit Sanktionen einzugreifen, beziehungsweise die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Und das ist eine Position, die relativ viele Menschen in der Bevölkerung vertreten. So, noch mehr Menschen als AfD wählen bzw. sich jetzt für die AfD aussprechen. Und deswegen schafft sie es, ohne großes Zutun in den Umfragen zu steigen.
Da gibt es auch eine Zahl vom Deutschlandtrend. Also 47% sind für eine Zurückhaltung und 43% sind eigentlich für Härte und Entschlossenheit. 56% der Bevölkerung haben große Sorgen, dass Deutschland in diesen Krieg hineingezogen werden. Herr Serrao, wie schwer ist es, dieses Regieren in dieser Kriegszeit, ist das der Hauptpunkt, wo man sagt, da kann man eigentlich auch nur Fehler machen als Regierung?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, am Ende wird, wenn Bilanz gezogen wird, gegen Ende der Legislaturperiode, wird es für die deutschen Wähler vor allem um zwei Dinge gehen. Das eine ist, haben wir wieder bezahlbare Energiepreise? Ich glaube, das wird für die meisten Menschen, so zynisch das klingen mag, noch wichtiger sein, als wie es in der Ukraine aussieht. Und konnte die Inflation zurückgehen, worauf jetzt die Bundesregierung natürlich nur sehr beschränkt Einfluss nehmen kann. Aber nichtsdestotrotz wird sie wahrscheinlich dafür in Mithaftung genommen werden. Und ich glaube, die Energiepreise sind einfach jetzt das entscheidende Thema. Mhm. Und da wollte ich noch mal sagen, weil wir über Kommunikation gesprochen haben und Handwerk, die Regierung hat viel zu spät erkannt, dass es darauf ankommt, das eigene Energieangebot in Deutschland jetzt hochzufahren, und zwar mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Also, dass der Vizekanzler wirklich zum Jagen getragen werden muss bei der Kernkraft. Dass er erst sagt, wir brauchen das nicht. Dass es dann heißt, irgendwie, okay, zwei der drei Meiler, die wir noch haben, als stille Reserve. Und jetzt sozusagen dürfen zwei wahrscheinlich am Netz bleiben, aber maximal bis April. Das ist aus meiner Sicht wirklich verantwortungslos. Es gab schon im Frühjahr eine Empfehlung der Internationalen Energieagentur, die hat gesagt, unter anderem, damit wir uns unabhängig machen können von Russland, müssen wir jetzt alles, was wir an Kernkraftkapazitäten haben, hochfahren, müssen beschlossene Schließungen rückgängig machen. Und wir brauchen ja, die Erneuerbaren allein werden Deutschland als Industriestandort nicht erhalten können. Wir sind noch nicht so weit in der Technologie, auch in der Speichertechnologie. Das heißt, wir brauchen eine Brückenenergiequelle. Und wenn wir jetzt nicht Fracking im großen Stil in Niedersachsen betreiben wollen, dann brauchen wir einen Ausstieg aus dem Atomausstieg. Dann werden auch die drei Meiler nicht reichen, sondern da müssen tatsächlich vermutlich neue Atomkraftwerke gebaut werden.
Das wäre doch aber eigentlich nicht denkbar mit den Grünen zusammen.
Also das Neubau ist auch was, was uns im Moment jetzt über diese Mangelsituation noch nicht hinweghilft. Ob man tatsächlich sagt, das ist die CO2-Zukunft, dass man eben als Brückentechnologie auch Atomenergie wieder stärker hat, das wird innerhalb Europas sicher ein Thema. Ich glaube, die Deutschen, die fremden mit dieser Energiequelle, aber nichtsdestotrotz für die nächsten zwei Jahre, wahrscheinlich auch für die nächsten fünf Jahre, halte ich das dringend für nötig. Übrigens auch die ja schon erwähnte Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat es auch jetzt, die sagt das die ganze Zeit ganz dringend, genauso wie Kohle, auch bei Kohle bremst das Wirtschaftsministerium, weil sie auch da Rücksicht nehmen auf und eben eigentlich mit ideologischen Scheuklappen rangehen, weil ihnen eine, sie sagen immer, man kann die Nachfrageseite stärker beeinflussen, was aber kurzfristig bedeutet, dass man energieintensive Industrien abschaltet. Mhm. Das kann der Weg nicht sein, weil das kostet unglaublich dauerhaft Wohlstand. Und ich glaube tatsächlich, ich habe nicht das Problem, dass wir jetzt kein Geld ausgeben sollten, weil Sie sagten, es kommt zu spät. Ich glaube, wir haben nur nicht die richtige Prioritätensetzung. Ich denke, jetzt ist es wichtig, erstmal alles, was wir an heimischer Energie noch machen können. Ich würde auch das Fracking nicht ausschließen. Warum nehmen wir gefracktes Gas von überall woanders mit horrenden Preisen?
Wollen selber nicht machen.
Und das sind ungefähr 40 Mal Jahresleistung dessen, was wir an Gaslieferungen aus den USA bekommen haben, haben wir unter unserem Boden. Also wir müssen mal über solche Sachen nachdenken, anstatt eben bei uns immer sauber sein zu wollen, aber das im Endeffekt eher aus Nachbarländern teilweise zu kaufen.
Es ist natürlich für die Grünen einen großen Schritt, den sie machen müssen.
Ja, aber es ist eben, ich glaube trotzdem, und das würde für mich eine gute Krisenpolitik ausmachen, wenn man nicht wie bei dem Zusammensetzen als Koalition und dann den Koalitionsvertrag machen, gesagt hat, jeder kriegt so seinen Teil.
Aber das ist ja genau der Punkt.
Sondern, dass sie einheitlich zusammen versuchen, eine Lösung, und dazu gehört dringend, diesen Industriestandort zu erhalten. Weil sonst müssen wir über ganz viele Sachen künftig gar nicht mehr reden.
Eben Punkt machen, oder Sie wollten da direkt was zu sagen.
Ich wollte kurz direkt was dazu sagen. Zum einen, weil Sie gesagt haben, die Deutschen können sich mit Atomenergie nicht mehr so gut anfreunden. Ich glaube, das stimmt nicht. Die Grünen können sich damit nicht mehr anfreunden. In der Bevölkerung gibt es eine relativ große Sympathie für die Idee, länger bei dieser Technologie zu bleiben.
Das ja, aber nicht neue bauen.
Neue bauen ist etwas anderes. anderes, aber genau,
das meinte ich ja nur. Das Strecken bin ich voll dafür und ich denke 5 Jahre und auch mit neuen Brennstäben. Das, glaube ich, ist dringend erforderlich.
Christian Lindner hat vorgeschlagen, dass ältere Meiler, die zwar schon abgeschaltet sind, aber noch funktionieren, hochgefahren werden könnten. Auch ziemlich spät, dass wir jetzt im Oktober anfangen, darüber zu diskutieren.
Darüber wurde im Frühjahr diskutiert und da hat Herr Scholz... wir haben nicht jetzt angefangen. Ja. Herr Scholz hat gesagt... Es bringt nichts. Und Herr Habeck hat im Frühjahr gesagt, wir haben kein Stromproblem. Ja. Das ist, finde ich, fatal gewesen, weil alle Experten das Gegenteil gesagt haben. Und jetzt, also man kann in solcher Krise nicht ein halbes Jahr lang erstmal das kleine Einmaleins des Energiemarktes lernen müssen, auf offener Bühne. Das finde ich auch keine gute Kommunikation übrigens von Herrn Habeck.
Das finde ich schwach. Sie haben das Thema Fracking angesprochen. Das Fracking-Gas, was wir hätten, liegt ja in Niedersachsen. Und wenn man sich den Wahlkampf dort angeguckt hat, dann haben Politiker fast aller Parteien betont, dass sie Fracking nicht wollen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein niedersächsisches Problem, sondern es ist auch ein bisschen typisch deutsch, dass wir die unangenehmen Dinge gern auslagern wollen. Wenn Sie irgendwo ein Windrad bauen, dann haben Sie die halbe Bevölkerung gegen sich. Ein Atomkraftwerk will auch niemand mehr neben sich haben. Und Fracking wollen die Niedersachsen natürlich auch nicht. Also ich glaube, da stehen wir jetzt auch langsam vor der Debatte, was das Land eigentlich selber zu leisten bereit ist für den eigenen Wohlstand.
Das heißt, da müsste es auch eine andere Ansprache geben. Also Habeck hat ja relativ am Anfang gesagt, wir werden alle ärmer werden. Also ist es das auch, was fehlt? Also eine klarere Ansprache, dass wir uns wirklich ändern müssen?
Ich glaube, wir können uns die Dimension des Problems noch nicht vorstellen. Noch funktioniert ja alles. Noch sitzen wir in geheizten Wohnungen und noch haben wir nicht allzu viele Insolvenzen gesehen. Das wird wahrscheinlich in einem Jahr ganz anders sein. Vielleicht diskutieren wir dann anders über Fracking in Niedersachsen.
Vielleicht auch nicht. Ich meine, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir wissen es einfach nicht. Die Schätzungen sind ja auch extrem unterschiedlich. Und natürlich kann man sagen, gerade haben sich die Werte gedreht, aber jahrelang hat auch der Atomausstieg immense Zustimmung in Umfragen erfahren. Es ist halt einfach eine sehr, sehr besondere Situation. Und natürlich können wir jetzt hier sagen, die Grünen, warum springen die denn nicht? Aber zugleich lesen wir auch immer, der muss irgendwie über seinen Parteitag kommen. Wo wir ja auch wieder merken, das ist eben für die Grünen, so wie die Schuldenbremse vielleicht für Christian Lindner, das ist nicht irgendein Thema.
Das wäre genau nicht meine Frage.
Wir müssen schon gucken, dass wir Parteien auch ermöglichen, sonst heißt es doch wieder, worauf können wir uns denn verlassen überhaupt? Das ist einfach ein Dilemma, in dem wir da stecken. Und wir sollten jetzt hier heute nicht so tun, als hätten wir mal eben schnell die Lösung.
Nein, aber auf eine Landtagswahl Rücksicht zu nehmen, ist, finde ich, schon zu klein gedacht. Ist zu klein gedacht.
Das geht doch gar nicht nur, also ich sprach jetzt nicht von Landtagswahl beispielsweise, sondern von Parteitag. Und natürlich ist ein Parteitag das höchste Gremium für eine Partei. Und da können wir doch jetzt heute Abend hier nicht sitzen und sagen, ja klar muss der Atomkraft beschließen. Wie naiv kann
aber
der denn
sie
sein?
Aber alle Parteien mussten ja, also die SPD hatte das Problem mit ihrer eigenen Friedenspolitik, die FDP mit der Schuldenbremse, die Grünen mit den Atomkraftwerken. Also am Anfang dieser Koalition haben alle gesagt, oh, die haben einen neuen Politikspiel, das wird was ganz Neues. Ist davon noch irgendwas übrig von dieser Idee von diesem Zauber des Neuen?
Nein, wobei man auch da bemerkenswerterweise feststellen könnte, dass das irgendwie verfangen hat damals. Denn es war doch auch damals klar, wirtschaftspolitisch, das, worüber wir hier heute reden, steht die FDP auf der einen Seite und Rot und Grün steht auf der anderen Seite. Und der Glaube, das könne man mal eben und man bräuchte keine Nachtsitzung mehr. Also das war doch eigentlich die naive Geschichte. Und mehr Fortschritt waren, warum? Weil sie sich natürlich gesellschaftspolitisch sehr einig sind. Und sich ja auch darauf immer wieder zurückziehen können. Da funktionieren sie übrigens auch durchaus. Es sind nur eben nicht die Themen gerade. Aber Sozialwirtschaftspolitik, da passen diese Partner einfach nicht zusammen. Und dass auf der einen Seite jetzt Verrenkungen gemacht werden, dass man sagt, wir halten doch die Schuldenbremse ein von FDP-Seite. Auf der anderen Seite Verrenkungen gemacht werden, dass man sagt, aber der Atomausstieg, der gilt auch. Das zeigt genau das Dilemma, dass da einfach Partner zusammen gezwungen werden, vielleicht es auch ausprobieren wollten, wo aber nicht nur Kommunikation, sondern wo einfach fundamentale Unterschiede aufeinanderprallen.
Ja,
das ist dann in der Demokratie auch eigentlich gut, dass es die gibt. Aber in der Krise schwierig.
Ich finde, die Grünen haben aber, weil Sie gerade sagten, Robert Habeck muss ja über den Parteitag hinwegkommen, da haben Sie total recht. Die Grünen haben aber, insbesondere Robert Habeck, ein besonderes Problem. Es gibt dort nicht das eine Machtzentrum, das da heißt Robert Habeck, sondern wir haben es mit zwei starken Ministern zu tun, die wichtige Ämter innehaben, wichtige Ministerien. Das Außenministerium Annalena Baerbock, klar, und das Wirtschaftsministerium Robert Habeck. Und die beiden bekriegen sich jetzt nicht auf offener Bühne, wie wir es von der CDU vielleicht kennen, aber Aber Sie haben sich überworfen. So, spätestens seit dem Bundestagswahlkampf arbeiten Sie nicht mehr so gut zusammen, wie man das vorher von Ihnen kannte. Und der eine schützt den anderen nicht. Darauf kommt es aber an, wenn man eine relativ kleine Partei ist, mit noch nicht so großer Tradition.
Sind Sie ja noch stärker jetzt als die SPD.
Genau. Also Annalena Baerbock schützt Robert Habeck nicht und andersrum auch nicht. Und wenn man so ganz allein auf weiter Flur steht, dann hat man es natürlich schwer, erst recht über einen Parteitag hinwegzukommen mit so etwas Ungemütlichem für die Grünen wie den Atomkraftwerken.
Dann schauen wir doch mal auf diese Akteure, schauen wir mal auf Scholz, Habeck und Lindner, Herr Serrao. Wer macht denn da, oder wer ist Ihrer Meinung nach derjenige, dem die Bürger da vielleicht am meisten zutrauen, durch diese Krise zu kommen? Am Anfang wurde Habeck, Sie haben ihn ja selber, im Mai haben Sie ja selber gesagt, wie gut er das macht. Ja. Wer macht es im Moment richtig gut von denen?
Wenn ich noch eine Anmerkung machen darf zu dem, was die Kollegen gerade gesagt haben. Das ist mir dann doch für das Thema des heutigen Abends, nämlich schafft diese Regierung die Bewältigung dieser Krise, ein bisschen viel parteipolitisches Verständnis. Also Sie haben ja recht, man muss sozusagen aus der Binnenlogik der Grünen heraus den Widerstand gegen die Kernenergie nachvollziehen. Und natürlich, dann gibt es irgendwie das Zerwürfnis zwischen Frau Baerbock und Herrn Habeck. Ja, aber wenn wir so argumentieren, dann können wir sozusagen, dann wird es den großen Wurf überhaupt gar nicht geben können. Und ich glaube, da müssen tatsächlich auch diese Regierungsparteien in einer solchen Lage, wo es tatsächlich, ich darf noch mal die Kollegin zitieren, darum geht, ob Deutschland als Industriestandort erhalten bleibt oder tatsächlich nicht mehr. Und was danach käme, wollen wir uns wirklich nicht vorstellen. Da muss gelten, das Land zuerst und die Partei danach, wirklich. Mhm. Jetzt zu der Frage. Ja. Ich würde sagen, dass im Prinzip da alle keine richtig gute Figur abgeben. Über Herrn Scholz haben wir schon gesprochen. Herr Habeck, der sich irgendwie einmal sagt, wir haben kein Stromproblem und dann haben wir es doch. Der sagt, huch, irgendwie der Gasmarkt ist ja viel komplizierter als gedacht und gibt viel mehr Verflechtungen. Also der sozusagen, der ist quasi in der Ausbildung zum Wirtschaftsminister auf offener Bühne. Und Herr Lindner, ja, de jure hat er nach wie vor sozusagen an der Schuldenbremse festhalten können. De facto haben wir mittlerweile so viele Sonderschulden in gigantischer Höhe und Nachtragshaushalte, dass es eigentlich ein Etikettenschwindel ist. Und er trägt
also auch nicht ehrlich, da könnte man doch ehrlicher sein und sagen, man kassiert die Schuldenbremse ein oder die können wir dann nicht durchhalten.
Dann ist alles
okay. Naja, bei...
Aber das hätte das
Jein, weil wenn Sie so einen Abwehrschirm haben, dann ist der ja auch zweckgebunden. Also Sie können da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche sozialpolitischen Sonderwünsche der SPD mitfinanzieren. Also das ist schon nochmal was anderes, glaube ich, als der normale Haushalt. Nichtsdestotrotz, Herr Lindner, das wollte ich noch sagen, hat ja diesen ganzen Murks, diesen finanzpolitischen Populismus, diese Verpuffungseffekte von hier mal eine 300-Euro Einmalzahlung auch an Rentner, die es nicht brauchen, Studenten, die es nicht brauchen, hier dieses 9-Euro-Ticket, was völlig verpufft ist, der Benzinrabatt, das hat er ja alles mitgetragen. So. Und das ist tatsächlich für eine liberale Partei wirklich ein Sündenfall.
Da muss man auch sagen, da würde ich sagen, ist er über den Tisch gezogen worden oder war eben einfach von sich zu überzeugt, weil genau das hätte er wissen müssen. Dass er irgendwann das Geld für die Wirtschaft braucht, dass er irgendwann das Geld für das untere Drittel braucht. Das ist einfach klar, das hat jeder immer gesagt, weil wir können in unserem Land nicht akzeptieren, dass Leute in der Wohnung erfrieren oder verhungern. Das geht einfach nicht. Das heißt, für die das absolut überfordert, muss Geld da sein und für die Wirtschaft ist es eine Überlebensfrage von uns allen, was unseren Wohlstand angeht. Insofern war auch das klar, dass eine FDP sich niemals dagegen stellen kann, der Wirtschaft dann irgendwie was zu geben, was vernünftig ist. Aber dass er die anderen Sachen alle mitgemacht hat, teilweise auch mit dem Tankrabatt, der selber angetrieben hat.
Was wäre denn passiert, wenn er das nicht gemacht hätte?
Im Frühjahr war absehbar, was hier auf uns zurollt. Und das ist das, was ich dieser Bundesregierung vorwerfe. Sie hat lange auch schleifen lassen, der Wirtschaft, also die Wirtschaftsweisen, eigentlich früher mal ein absolut wichtiges Institut. Die haben etwa die Agenda 2010 damals konzipiert. Die haben in der Finanzkrise im Hintergrund gewirkt. Die hat man einfach gar nicht gefragt, beziehungsweise die hat man nicht mal besetzt. Also man holt sich gar nicht die Expertise, weil die ganzen Sachen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, wie viel, dass man eben beim Energieangebot ansetzen muss, dass man gezielte Wirtschaftshilfen machen machen muss, weil eben wir hatten vorher schon, vor diesem Angriff der Ukraine, die höchsten Energiepreise in Europa und fast weltweit. Das heißt, es war schon da absehbar, dass das schwierig wird und dass wir in einen Mangel reingehen. Mangel ist nochmal eine Verschärfung der Problematik. Das heißt, diese Monate, und da hat man über Gerechtigkeit, ist jetzt das gerecht, dass der eine was kriegt und der andere nicht? Das sind nicht die entscheidenden Fragen.
Ja, für manche wahrscheinlich schon. Frau Hennig, was denken Sie, was sind die entscheidenden Fragen für Wählerinnen und Wähler im Osten, die ja jetzt sehr stark auch wieder die AfD unterstützen? Also wenn man in Sachsen und Thüringen würden die jeweils die stärkste Kraft werden. Also was sind denn da dann die Hauptthemen?
Also die AfD hat da nie verloren. Ne? Die AfD ist einfach konstant stark. Die Gefahr besteht jetzt sogar, dass sie über ihr bisheriges Klientel hinaus, sie war relativ ausmobilisiert, noch mehr Prozentpunkte hinzugewinnt. Und ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen. Sie wissen ja alle, dass sozusagen der Aufbau nicht nur der Demokratie, sondern auch der Wirtschaft in Ostdeutschland nach 1990 einfach verdammt kompliziert war. Dass es anders als in Westdeutschland keinen goldenen Aufschwung gab, finanziert unter anderem von den USA, sondern dass man da richtig zu kämpfen hatte. Wir hatten lange Phasen von Arbeitslosigkeit, von um die 30% in verschiedenen Regionen. So. Jetzt ist es in den zurückliegenden 10 Jahren schon gelungen, einen kleinen Wohlstand aufzubauen. Das ist etwas, was manchmal ein bisschen untergeht in der Debatte über Ostdeutschland. Und den zu verlieren, davor graut es natürlich vielen. A, weil dieser Wohlstand nicht besonders groß ist, aber auch B, weil der Prozentsatz derer, die beispielsweise in Ostdeutschland Mindestlohn verdienen, nur Mindestlohn und nicht viel mehr, einfach sehr viel höher ist als in Westdeutschland.
Jetzt steigt aber dieser Mindestlohn. Da könnte man doch erwarten.
Davon profitieren die Ostdeutschen sehr.
Ja.
Also viele in Ostdeutschland.
Aber zählt das auf die SPD? Das ist, glaube ich, genau das Dilemma dann auf anderer Ebene nochmal, dass diese ganzen Entlastungspakete trotzdem immer den Anschein erwecken, dass es viel zu wenig ist. Auf allen Ebenen. Darüber reden wir ja schon den ganzen Abend. Sie haben eben auch gesagt, Mindestlohn gleicht jetzt die Inflation im Prinzip aus und treibt sie vielleicht gleichzeitig noch an. Also auch das ist, ich will jetzt hier gar nicht der große Regierungsversteher sein, aber auch das ist natürlich etwas, dass man einerseits kommunikativ den Anschein erweckt, you never walk alone, ob man es versteht oder nicht. Wir lassen hier niemanden zurück, aber wir wissen das eigentlich nicht genau, ob das wirklich gelingt. Also das finde ich kommunikativ wirklich eine Herausforderung. Mhm. Zu sagen, wir tun unser Bestes, aber wir können ehrlicherweise trotzdem nicht garantieren, wie der Winter aussehen wird. Und dass es doch sehr, sehr hart wird für manche. Und auch dieser Mindestlohn sicherlich eine große Errungenschaft, aber die Leute werden am Ende trotzdem denken, das Geld reicht einfach nicht. Ne? Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Punkt, wo man merkt, es sind einfach extreme Zeiten.
Aber das Versprechen, dass man niemanden allein lässt, war ja so ein bisschen verstanden worden. Und so ist auch die Erwartung der Bevölkerung, dass jedem diese Härte abgenommen wird. Und das geht schlichtweg nicht, weil diese Steigerungen, die kommen, das ist ein externer, nach Deutschland getragener Angebotsschock. Das heißt, wir haben als Land einen mächtigen Wohlstandsverlust. Und den kann man nicht staatlicherseits entlasten, sondern man entlastet im Moment auf Pump. Das heißt, der Verlust ist trotzdem da. Und wir versuchen aber, uns davor zu mogeln irgendwie, dass man es nicht so merkt. Das kommt geballt auf uns zurück, weil diese Schulden
natürlich... Die Frage
ist
aber, auf wen alles?
Ja, aber nochmal, wenn es inflationstreibend geht, ist das ein Problem. Wenn wir innerhalb alles, was wir machen jetzt an Schuldenprogrammen, machen die anderen Länder auch. In Südeuropa guckt man sehr genau, was wir jetzt im Moment machen. Das machen die natürlich auch, alle in unserem Währungsraum. Also deswegen muss man natürlich schon diese Ehrlichkeit und dann auch eine gewisse Härte eigentlich erwarten, damit man nicht sagt, es geht nicht nur um 2 Jahre. Es geht, diese Energiepreise werden niemals wieder auf das Niveau von vor der
Ukraine-Krise. Sie sagen, es geht auch für eine viel längere Zeit. Sie sagen, wir müssen über diesen einen Winter kommen. Das ist ja dann doch
es geht nicht um einen Winter. Den nächsten Winter ist vollkommen klar.
Sie haben doch beide eben selber gesagt, wenn jetzt nichts passiert, dann ist der Wirtschaftsstandort
am Ende. Ja, aber deswegen muss man das Geld doch trotzdem gezielt und nicht sagen, wir machen alle in der Bevölkerung und dann haben wir nochmal irgendwie... Das ist doch das Problem.
Ja,
man zu viel. macht. Also, dass man eben nicht alle Rentner beglückt, dass man nicht alle Arbeitnehmer beglückt, dass man nicht hier sagt, wir machen auch eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets. Zwar ein bisschen teurer, aber eben trotzdem. Das sind alles wahnsinnige Ausgaben, die sind im Moment nicht prioritär. Wir müssten Prioritäten setzen, um nicht staatlicherseits also diese Inflation nach oben anzuschieben. Glauben Sie mal, was wir noch für eine soziale Krise haben, wenn die Inflation nächstes Jahr noch höher ist.
Müsste man, Herr Serra, vielleicht ehrlicher machen, dass der Staat eben nicht für alles sorgen kann? Und dass wir dann eben, dass dieser Wohlstandsverlust eben ja auch viele treffen wird?
Ja, selbstverständlich. Also da bin ich ganz bei der Kollegin. Natürlich muss man Studenten, die arm sind und kaum über die Runden kommen, staatlicherseits unterstützen. Das Gleiche gilt für Rentner und das gilt für Geringverdiener. Aber mittlere Einkommen muss man tatsächlich nicht in der Breite als Staat irgendwie über diesen Winter schleppen. Da muss man tatsächlich sagen, dass, also da ist einfach das, was jetzt hier als Angebotsschock das Land sozusagen überrollt hat, einfach zu gewaltig, als dass wir das alles auffangen können. Sondern da muss man auch ganz ehrlich sagen, und da war Habeck, finde ich, der bessere Kommunikator als Scholz, der das alles so ein bisschen weichspült. Wir werden gewaltige Wohlstandsverluste auf breiter Front erleben. Und das wird Sie alle erwischen. So. Das meine ich mit guter Kommunikation.
Ja, Frau Hennig, ist das auch ein Punkt? Also wenn man nochmal auf die Gerechtigkeit schaut und schaut, wen sollte man entlasten, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da muss sich die Ampel jetzt dran messen lassen, dass sie das dann irgendwann mal zielgerichteter macht?
Ja, daran muss sie sich messen lassen. Vor allem ist ja für uns alle relevant, wie diese Gaspreisbremse, die in der Diskussion ist, jetzt aussehen wird. Also wir reden seit Wochen darüber. Ein bisschen auffällig ist, dass es noch keine konkrete Idee gibt, wie diese Gaspreisbremse umgesetzt werden soll. Also es wurde ausgelagert in eine Kommission, diese Entscheidung. Ist etwas, was wir kennen von Angela Merkel. Das war für ihre Regierungszeit ja üblich, Kommissionen zu bilden für strittige Fragen. Hat auch den positiven Nebeneffekt für die Regierung, dass man dann hinterher nicht so sehr dafür verantwortlich gemacht wird. Nun müssen wir mal gucken, was diese Kommission, die gar nicht allzu viel Zeit hatte, um zu tagen, was diese Kommission präsentieren wird. Denn die Aufgabe ist ja total schwierig. Sie haben es gesagt, es geht um den Winter, der jetzt bevorsteht. Das darf keine komplizierte Lösung sein. Sie muss einfach umsetzbar sein.
Aber wenn man es zielgenau machen will, wird es oft kompliziert, genau, weil man dann prüfen muss.
Zielgenau wird nicht gehen. Ja. Es wird sozusagen, die breite Masse wird davon profitieren. Ja. Und die Frage ist, wie man es überhaupt organisieren kann, damit es schnell umsetzbar ist. Damit man keine Software schreiben muss, die 3 Monate braucht.
Also da sind wir gespannt. Ich würde noch auf einen anderen Punkt gerne kommen, Herr Faas. Wenn man jetzt sagt, es ist so eine gigantische Krise und solche Riesenaufgaben, ist es ja auch eine Zeit eigentlich für eine Opposition, besonders konstruktiv zu sein. Das haben wir am Anfang bei Corona auch erlebt, dass alle da zusammen waren. Wie füllt denn die CDU und vor allen Dingen auch der Oppositionsführer Merz im Moment diese konstruktive Rolle aus?
Ja, Sie hatten ja eben nach Personen gefragt. Das ist ja interessant, wenn man sich so Top-10-Rankings anguckt, dann sind ja Regierungspolitiker in die da oben stehen. Baerbock, Habeck, Scholz, die sind eigentlich die drei, die da oben stehen. Also so ein bisschen Vertrauen scheinen sie dann schon zu genießen. Umgekehrt Söder, Merz, tatsächlich diejenigen, die immer noch im Durchschnitt negativ bewertet werden. Also das verfängt irgendwie nicht. Und es hat ja eben nicht nur diese kommunikative Ebene, sondern wir haben ja auch gerade Ministerpräsidentinnenkonferenzen, Zusammenkünfte mit dem Kanzler erlebt. Also, dass da über die Ebene, ne, da kommen so zwei Logiken zusammen, Bund, Land, Partei, so richtig Krise scheint man da auch noch nicht verstanden zu haben, weil sonst hätte man auf allen Seiten, glaube ich, dieses Nichtbeschließen auf der letzten Runde sich eigentlich nicht leisten können. Also da merkt man schon, dass doch noch
einiges... Dass die Länder sich da einig waren, dass sie sagten, wir wollen
erstmal wenig nicht bezahlen. Aber dass wir... Man sieht einfach sehr, sehr viel Polarisierung in Umfragen gerade. Und das heißt dann letztlich schon, dass da so ein an einem Strang ziehen sicherlich nicht das dominante Motiv für die Opposition gerade ist.
Aber bei der Opposition, also ganz so würde ich es nicht stehen lassen wollen. Ich fand, dass die Union, also vor allen Dingen auch Merz, als es um die Unterstützung der Ukraine ging, auch mit Waffen, derjenige war, der die Regierung getrieben hat, weil Scholz wollte eigentlich am Anfang
nicht. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Und jetzt hier die Gasumlage hat die Union ganz klar gesagt, sie geht da notfalls vor Gericht. Das ist nicht, das war ja auch wohl nicht rechts, also rechtlich korrekt, was da zusammengeschustert wurde. Zeigt sich eben, dass im Bundeswirtschaftsministerium wohl auch an leitender Stelle keine Juristen mehr sitzen. Das ist, sind natürlich schon Punkte. Ich denke, für die Union, unabhängig davon, ob Merz jetzt ein Sympathieträger ist oder nicht, was er eben für weite Teile eben noch nie war. Ich denke tatsächlich, dass die Wirtschaftskrise ihm absolut in die Hand spielen wird und eben auch die Tatsache, dass die FDP eben für all diese Themen wie Inflation, ob sie dafür was kann oder nicht, also für den Haushalt, wofür sie auf alle Fälle was kann, weil da hat sie den Minister, dass sie da federn lassen wird und das wird die Union im Zweifelsfall einsammeln können. Und ich denke auch sein Kurs, der hier auch schon kritisiert worden ist, mit, dass er den also ukrainischen Flüchtlingen zum Teil Sozialtourismus vorgeworfen hat, ist dann zurückgerudert. Aber er hat natürlich auch mit diesem, also ich meine, wir sind, was die Flüchtlingszahlen angehen, weiter als 2015. Auch dieses Thema ist die Frage, wer sammelt da ein, die Union oder die AfD?
Ja, aber bleiben wir nochmal bei der Union, Frau Serra. Wie würden Sie es denn beurteilen? Wie sehen Sie die Rolle der Union gerade im Moment? Vielleicht. Oder welche Chance hätte sie noch vielleicht, um in diesen Krisen auch mit zu unterstützen?
Da vielleicht noch eine kleine Korrektur, wenn ich darf. Ich halte jetzt von allen politischen Umfragen diese Beliebtheitsrankings einzelner Politiker wirklich für die wenigsten, am wenigsten relevanten. Aber so wie Sie es referiert haben, stimmt es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, Söder ist mittlerweile an der Spitze als Unionspolitiker und Herr Habeck ist doch relativ weit abgerutscht in
das
jüngster Zeit.
Das war eine INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung. Das Politbarometer hat die Reihenfolge und gezeigt.
INSA arbeitet methodisch nicht sauber?
Berichtet haben. Nein, aber das sozusagen in langer Sicht, Sie können es ja mal angucken, wie das Politbarometer sozusagen in den letzten Monaten sich entwickelt hat, ist es sehr, sehr stabil.
Gut. Und was Herrn Merz angeht, da würde ich das vielleicht ein bisschen anders bewerten als die Kollegin. Ich fand diesen Begriff des Sozialtourismus, den er da verwendet hat, tatsächlich absolut unterirdisch. Es gibt also keine Daten, die jetzt irgendwie einen Sozialbetrug im größeren Ausmaß irgendwie belegen würden. Und es geht hier um 1 Million Menschen in Deutschland, die vor einem Krieg geflohen sind.
Aber was denken Sie, warum hat er es verwendet?
Das war sicherlich kein Unfall. Der Mann ist 66 Jahre alt, sein halbes Leben in der Politik, das ist ein Profi. Er redet mit dem größten Boulevardmedium des Landes. Der hat diesen Begriff ganz bewusst gesetzt. Er wurde auch nicht danach gefragt. Er hat das selbst sozusagen, wollte das als Talking Point unterbringen. Und dann ist er zurückgerudert. Natürlich muss man über das Thema reden, dass ganz viele Bundesländer, was die Kapazitäten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen angeht, an ihrer Grenze sind. Die meisten Bundesländer nehmen keine Flüchtlinge mehr auf. Natürlich hat Deutschland ein ganz grundsätzliches Problem mit irregulärer Migration, mit ganz vielen Menschen,
darüber die kein Asyl... Darüber reden wir nächste Woche, wenn es den Flüchtlingsgipfel gibt. Deshalb bleiben wir noch mal kurz bei dir, weil wir nur noch 3 Minuten haben. Ja. Also kann die Opposition sozusagen diese Krisenbewältigung der Ampelkoalition unterstützen? Sollte sie überhaupt unterstützen oder in solcher großen Krise?
Ja, sie sollte die politischen Vorschläge unterstützen, die sinnvoll sind und andernfalls als kräftige Opposition möglichst laut widersprechen, würde ich sagen. Also das geht hier nicht irgendwie, man muss jetzt nicht jede gigantische neue Ausgabe irgendwie als Opposition mittragen.
Mhm. Frau Hennig, welche Chancen hat die CDU auch im Osten weiter Wähler zu finden?
Ich glaube, dass es ihr sehr gut getan hat, in die Opposition zu geraten. Also heute vor einem Jahr aus der Regierung herausgewählt zu werden, war wahrscheinlich aus Sicht der CDU das Beste, was ihr passieren konnte, weil sie sich so jetzt neu organisieren kann, weil sie in Zeiten dieser schweren Krise am Rand stehen und gute Ratschläge geben kann. Das ist ja nun mal die Aufgabe von Opposition, das soll auch so sein. Und das gilt jetzt nicht für den ganzen Osten, aber beispielsweise Sachsen und Thüringen sind einfach relativ konservative Gegenden. Mhm. Und hier gibt es ein großes Potenzial ich denke, die CDU ist aber gut damit beraten, genau zuzuhören, was die Leute denken oder sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da hat sie so ein bisschen ein Kommunikationsproblem, weil Michael Kretschmer ganz anders spricht als der Parteivorsitzende, wenn es um die Ukraine-Politik geht. Das ist auch okay in einer Volkspartei, aber es hinterlässt natürlich einen etwas widersprüchlichen Eindruck.
Mhm. Herr Faas, wird diese Ampelkoalition halten bis zum Ende der Legislaturperiode?
Also zumindest noch eine ganze Weile, weil, glaube ich, allen drei Parteien auch klar ist, derjenige, der das Bündnis zum Platzen bringen würde, der würde dafür wirklich brutal abgestraft. Das wäre auch nicht vermittelbar in dieser Zeit. Insofern, Sonntag ist ja Wahl in Niedersachsen. Das könnte für einige der Ampelparteien, die FDP zum Beispiel, wirklich ein heikler Moment
werden. Also wenn die FDP, sagen wir mal, unter 5%
zum Beispiel,
käme, das heißt,
also nicht zum Beispiel, das wäre für die FDP ein echtes Problem. Aber zugleich kann sie auch nicht dieses Profilieren weiter auf die Spitze treiben. Ich meine, die Kontroversen sind schon so groß. Darüber sprechen wir den ganzen Abend, dass die Ampel nicht funktioniert. Das zeigt auch nochmal, was das wirklich bedeutet für diese Ampel. Sie müssen sich profilieren als Parteien, aber sie müssen auch als Bündnis funktionieren. Und das passt eben vielleicht weniger als bei früheren Bündnissen zusammen.
Dann ganz kurz von Ihnen beiden noch die Einschätzung. Hält die Ampel?
Also alle drei Parteien stehen ja schlechter da als bei der Bundestagswahl. Also allein schon deshalb, glaube ich, ist aus politiktaktischen Gründen wird es keiner machen. Ob es für das Land heil soll, das wird sich zeigen, wenn dieser Winter erstmal durch ist.
Aus den genannten Gründen wird die Koalition behalten, würde ich auch sagen.
Und würden Sie auch sagen, Frau Henning? Wir haben noch den Rest. Entschuldigung.
Ja.
Okay. Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass sie hält. Über die ganze Frage, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen, sprechen wir nächste Woche in der Phoenix-Runde. Aber am Sonntag sprechen wir natürlich erstmal über die Wahl in Niedersachsen. Dann ab nach der Tagesschau bei Phoenix gibt es dann die Diskussion über die Auswirkungen auf die Bundespolitik der Wahl in Niedersachsen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis dann. Tschüss.